Also ich habe so einen kleinen Slogan da, und zwar: Enterprise Architektur ermöglicht Führen ohne Macht, weil es Klarheit und Entscheidungsräume schafft. Ja? Das ist eigentlich da das große Wesen. Also es schafft einfach Klarheit, es gibt Transparenz, es zeigt auf, wie Entscheidungen getroffen werden können. Und ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist in der Enterprise Architektur, das ist auch etwas, was wir in der Community oft diskutieren: Es muss Vertrauen da sein.
Ja, hallo, hier ist dein Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership von Vitash und Partner. Wir haben uns schon seit vielen Jahren das Motto Inspiring Leaders and Organizations auf die Fahne geschrieben und begleiten gerne Führungskräfte und Organisationen bei der Transformation. Ich bin Barbara Vitash und freue mich, dass du uns auch heute wieder deine Zeit und dein Ohr schenkst. Ja, und heute begrüße ich eine Frau, die ich seit einigen Jahren kenne und sehr schätze. Karin Meierhofer. Karin, schön, dass du heute Zeit hast und mit mir in meinem Online-Studio bist, um über dein Herzensthema zu sprechen. Toll, dass du heute dabei bist.
Ja, herzlichen Dank für die liebe Einladung.
Ja, gerne, gerne. Ja, viele kennen sie aus ihrer Zeit bei A1. Wo sie in verantwortungsvollen Rollen gearbeitet und Veränderungsprozesse mitgestaltet hat. Unsere Wege haben sich damals in einer Phase ihrer beruflichen Neuorientierung getroffen und seither begleiten wir uns immer wieder im fachlichen Austausch. Ja, was das Internet über sie oder über dich verrät, bringt deinen Stil oder ja ziemlich genau auf den Punkt. Karin verbindet Enterprise Architecture mit Organisationsentwicklung, Kommunikation und Veränderung. Was das Internet über sie verrät, bringt ihren Stil so ziemlich gut auf den Punkt. Karin verbindet Enterprise Architecture mit Organisationsentwicklung, Kommunikation und Veränderung. Sie gehört nicht zu jenen Architektinnen, die nur Frameworks denken. Sie übersetzt komplexe Architekturthemen in eine Sprache, die Menschen wirklich erreicht, bewegt und mitnimmt. Ob bei agilen Transformationen, in der Moderation, im Coaching oder im architektonischen Blick auf Organisation, Karin denkt Struktur und Kultur immer gemeinsam. Und ja, da schwingt ein klarer Fokus mit. Wie wird aus einem Diagramm gelebte Realität? Wie erreichen wir wirklich die Zielgruppe? Wie bleibt Zukunftsgestaltung menschenzentriert? Und jetzt kommt der Part, den du, liebe Karin, viel besser selbst erklären kannst. Wie steht es denn tatsächlich um dieses Thema?
Ja, also danke für diese liebevolle Einleitung. Ja, also mein Ziel ist es wirklich eben, die Menschen und die Maschinen zusammenzubringen. Das ist sozusagen das, was ich mir schon seit Jahren als Fokus genommen habe. Und wie schaut das jetzt wirklich so aus? Es ist wichtig, es gibt manchmal Rahmenbedingungen oder Vorgaben, die in einem Unternehmen umgesetzt werden müssen. Und da geht es mir dann darum, dass man schaut, wie kann man etwas lebbar machen. Ja, das nennt sich ja Governance, sozusagen, dass man etwas governt. Und das soll nicht hinderlich sein am Arbeiten, sondern es soll einem auch weiterhelfen. Was bedeutet das zum Beispiel? Ich möchte etwas bestellen, ich möchte irgendwas Neues machen, dann muss ich Prozesse befolgen und die sollten so gestaltet sein, dass es angenehm ist. Das ist sozusagen ein Teil. Ein anderer Teil ist, wie du es schon so schön beschrieben hast, so komplexe Sachverhalte darzustellen. Wie spielen die Dinge ineinander? Es gibt große Visionen und große Ziele, die dann umgesetzt werden müssen. Da muss man sich dann anschauen, wie so eine Enterprise-Architektur dann ausschauen kann mit unterschiedlichen Dimensionen. Und es ist ganz viel einfach miteinander arbeiten, die richtigen Leute ins Boot holen, Einladungen aussprechen. Ja, und das werden wir sicher im Späteren noch öfters, werde ich das noch erwähnen, es ist sehr viel Übersetzungsarbeit.
Ja, genau.
Ich muss übersetzen, eine Person sagt etwas und ich muss es verständlich für andere machen und in einen Kontext setzen.
Jetzt ist das ja ein Thema, was gar nicht so bekannt ist. Und wir haben uns ja im Vorfeld gedacht, wie nennen wir denn unsere Episode und sind zu dem Titel gekommen, Führung quergedacht, Enterprise Architecture im Einsatz. Also wir wollen wirklich auch erklären, sodass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen am Ende eine Idee haben, um was geht es denn dabei. Ja, und für mich bist du jemand, deren Perspektive ich immer wieder gerne einhole, weil mein Thema Love to Lead von diesem Podcast für Führungskräfte, für New Leadership, ist ganz besonders wichtig, wenn wir überall neue Führungsmodelle oder aber auch einen neuen Blick auf Führung schauen. Und jetzt ist nochmal meine Frage, habe ich noch irgendetwas vergessen? Ist noch etwas wichtig, was wir jetzt hier wissen sollten?
Genau, also was vielleicht noch wichtig ist, dass man über mich weiß, für mich ist es immer ganz wichtig, wenn ich ein Thema mache oder beruflich etwas mache, dass ich mir auch außerhalb ein Netzwerk aufbaue, mit dem ich mich austauschen kann. Also das sozusagen diese Community-Arbeit finde ich da auch ganz wichtig, sowohl in der Agilität als auch in der Enterprise-Architektur. Ich weiß nicht, ob du das gekannt hast, aber ich habe im LinkedIn unter Nathalie Karasek gemeinsam ein sehr tolles Meetup 16 Mal organisiert, das wir jedes Mal bei einem anderen Unternehmen gemacht haben, damit man sich über Agilität austauschen kann. Und seit letzten November haben wir gestartet mit den Friends of Enterprise Architecture, einer super tollen Community, mit dem Ziel, wirklich über die harten Probleme, die harten Nüsse oder die Bretter, die wir bohren wollen, in der Enterprise-Architektur uns auszutauschen. Da haben wir eine bestehende Community auch noch eingeladen, die EAM-Community. Und das finde ich ist immer noch ganz wichtig. Und das ist mir auch immer ein Anliegen, einfach die richtigen Leute zusammenzubringen und diesen großen Überblick dann zu haben über die Themen, wie man angeht, weil ich sage, Sharing is caring. Ja. Also ist sozusagen meine Philosophie da, ja.
Genau, das ist ja, glaube ich, wirklich für uns auch eine ganz wichtige Zukunfts-, ich würde sagen, Kompetenzmethode, dass wir das Wissen, was wir haben, teilen. Karin, erzähl uns doch mal, was sind denn so die drei Highlights oder wesentlichen Meilensteine in deinem Leben, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist? Also wir haben uns ja im beruflichen Kontext fest kennengelernt, aber da bist du ja schon eine ganze Reise gegangen. Was sind denn so deine drei Meilensteine darauf?
Genau, also ich habe viele Meilensteine auch in meinem privaten Leben, dass ich so Gott sei Dank so gestaltet habe, wie ich immer leben wollte. Aber ich möchte jetzt hier auf mein Business, also mein Arbeitsleben fokussieren. Also ein wichtiger Meilenstein war, als ich aus der Karenz wieder zurückgekommen bin, habe ich die Standards vom Telemanagement Forum kennengelernt. Also es gibt sozusagen für Telekommunikationsunternehmen gibt's eine weltweite Organisation, die Standards zusammenträgt. Und da gibt's ein Modell für Daten. Also das nennt sich Shared Information Data. Und das hat mich damals so wahnsinnig fasziniert, wie schön das strukturiert ist, wie schön man da alles darstellen kann. Und mit dem habe ich mich auch sehr lange beschäftigt, mit dem Fokus auf Produkte, auf Kundeninventar und auf das Party-Party-Roll-Konzept, also die Kunden. Ja. Mhm. Und das würde ich sagen, das hat mich wirklich über also 10 Jahre fast begleitet, in unterschiedlichen Rollen. Einerseits so Richtung Information Architecture, andererseits als Projektleiterin habe ich wirklich das Glück gehabt, dass ich 2 Systeme auch implementieren lassen konnte, die diesem Standard folgen. Und das war schon ein wichtiger Schritt, in die Richtung zu gehen. Interessanterweise wusste ich aber schon vor 13 Jahren, dass ich dann irgendwann auch wieder was anderes machen möchte, wo ich mehr mit Menschen zusammenarbeiten kann. Und das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Meilenstein. Und das ist ein ganz, ganz besonderer. Das war 2018, gab es den Aufruf zur Mitarbeit im agilen Transition Team. Sehr lustig gestaltet. Ich habe das gehört, ich habe gewusst, jetzt ist dieser Moment gekommen, den ich eigentlich 8 Jahre schon gesehen habe. Irgendwann einmal wird es was anderes sein. Und das war natürlich sehr spannend für so ein großes Unternehmen, die agile Transformation zu gestalten. Ich hatte damals wirklich das Gefühl, als ob ich den Frosch geküsst hätte, ja, also, weil das einfach eine tolle Sache war. Da war mein Fokus war sehr stark auf Awareness-Events. Also ich habe da den agilen Gartner über ein Jahr betreut mit unterschiedlichen Jahreszeitmetaphern. Das ist eine herrliche Metapher, um alle Themen rund um Agilität hineinzupacken. Habe auch Teams begleitet auf ihrer agilen Reise und es ist wirklich schön, auch heute treffe ich Leute noch, die mir sagen, sie sind damals durch mich mit Agilität das erste Mal in Berührung gekommen und es haben sich auch ganz viele zu Führungskräften entwickelt. Also es ist wirklich schön, was da für ein Samen gesät wurde. Und was da vielleicht auch interessant ist, ich war mit Thomas Pieser vor ein paar Jahren waren wir in einem Training und da Marc Milletich hat uns gefragt, was für uns die beste Zeit war in der A1. Und wir haben beide gesagt, das war eigentlich dieses diese Zeit im agilen Transition-Team. Also das ist jetzt sozusagen das Zweite. Und das Dritte, das ist nämlich wichtig, was mich jetzt wieder zur Enterprise-Architektur gebracht hat, weil quasi es war eher so IT-lastig, dann Agilität. Und es ist so, dass ich die letzten Jahre bei der 1 habe ich den Thomas Wieser unterstützt, einen Bereich aufzubauen, Tech Transformation, auch gemeinsam mit Arnold Pfeiffer und Ulrike Bergthaler. Und da ist mir aufgefallen, also ich habe alle Management-Klausuren gemacht, alle Team-Klausuren und wir haben überlegt, was wir da auch noch gut reinbringen können und Probleme besprochen. Und es hat sich halt sehr stark gezeigt, wie wichtig dieses Wissen um Organisationsentwicklung für die Portfolioplanung ist, für die Enterprise-Architektur. Und da haben wir ganz viel gemacht und haben auch dann ein Jahr zum Jahr des Changes genannt, wo wir halt ganz viel Input in die Richtung gemacht haben. Und das hat mich dazu bewogen, letztes Jahr diesen Schritt zu gehen, jetzt wieder mehr, also in diese Richtung zu gehen und zu schauen, wie kann ich jetzt diese beiden Welten, die ich so lange gelebt habe oder hintereinander gelebt habe, wie kann ich die schön verheiraten und durch eine sehr gut gelungene Visualisierung von meiner Person als Architektin habe ich das Glück gehabt, dass mir das auch gelungen ist.
Ja, sehr, sehr spannend. Wir haben ja auch im Vorfeld uns überlegt, wie kann man denn EA, also Enterprise Architektur, besten auch einsetzen und wie kann es Führung und als Führungsinstrument auch unterstützen. Also vor allen Dingen, es geht ja um die neue Führung, um laterale Führung. Das heißt, es ist nicht nur strategisch, sondern kann auch Führung ermöglichen. Und damit sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch ein etwas besseres Bild genau über EA machen können. Was ist es denn? Und nun eine kleine Werbebotschaft in eigener Sache. Neulich hat mir eine Entscheidungsträgerin geschrieben, die regelmäßig meinen Podcast hört. Sie meinte, Barbara, ich mag deinen Podcast total und höre immer gerne in die verschiedenen Interviews zu Leadership. Doch sag mal, machst du eigentlich auch Programme zu Leadership-Entwicklung? Das wäre bei uns im Top-Management wirklich der nächste wichtige Schritt. Ja, da musste ich erstmal schmunzeln, weil genau das ja seit 25 Jahren mein tägliches Business ist. Love to Lead ist für mich ein Herzensprojekt, weil es so wichtig ist, an den richtigen Hebeln anzusetzen, bei der Organisation, bei den Teams und bei jedem Einzelnen. Ich begleite Führungskräfte und Organisationen in Veränderungsprozessen. Als Sparringspartnerin fürs Top-Management, Executive und Agile Coach, Trainerin und Organisationsberaterin im Deutsch, Englisch und Spanisch sprechenden Raum. Vor Ort oder auch online. Ja, wenn du also Lust hast, Leadership und Zusammenarbeit in deinem Unternehmen weiterzuentwickeln, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auf den Austausch. So, und jetzt geht's weiter mit der heutigen Episode. Was ist es denn?
Ja, danke für diese gute Frage. Schauen wir uns jetzt mal an, was ist Enterprise-Architektur? Also es ist eine Disziplin, die bringt Struktur und Zusammenhänge von Fähigkeiten, Systemen, Daten und Prozessen zusammen. Also, es beantwortet die Frage, wie hängt denn das alles zusammen? Was brauchen wir überhaupt für Fähigkeiten? Also, was müssen wir eigentlich können? Wie schaut denn dann das Zielbild aus? Wie kann ich eine Strategie, zum Beispiel wir digitalisieren Österreich, ja, wie kann ich das in Businessziele umwandeln? Ja? Also, es beinhaltet sehr viel Übersetzungsarbeit. Was wollen wir gestalten? Wie wollen wir es gestalten? Und wie kommen wir jetzt zu diesem Zielbild? Was sind die notwendigen Schritte? Und das Tolle daran ist, Enterprise Architektur bietet einem einen strategischen Rahmen und schafft diese Transparenz. Also es ist sozusagen und ermöglicht Transformationen eben, wie komme ich vom A nach B? Und ich finde, es ist ja auch das Wort Architektur darinnen. Man kann das sehr gut anhand eines Stadtplans beschreiben. Ja? Also wenn man sich vorstellt, es ist eine Stadt, es sind Häuser, es sind Straßen, es gibt unterschiedliche Arten des Transportes. So kann man sich das auch vorstellen, dass die Enterprise-Architektur ist. Ja? Also es ist sozusagen, man hat in der Enterprise-Architektur einen großen Stadtplan. Wie schaut meine Stadt heute aus? Ja? Ich kann schauen, sind die Häuser stabil? Ist da was zu tun? Wenn man jetzt die Häuser umlegt, das könnte sein, zum Beispiel, das ist ein Haus, das kann verrechnen, ein anderes Haus kann Leuten was anbieten, also es sind Shops, das nächste Haus kümmert sich dass alle ihre Löhne bekommen und ihre Gehälter, also verschiedene Fähigkeiten, die diese Häuser haben und die Straßen, die ermöglichen den Daten dann zwischen den Häusern hin und her zu marschieren. Man könnte da jetzt noch weiter, wie schaut es jetzt mit den Schnittstellen aus, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen, man hat jetzt sozusagen diese Stadt und dann kommt man drauf, aber eigentlich müssen wir jetzt modernisieren. Es kommt jetzt die Expo und wir wollen das jetzt noch besser machen. Dann schaut man sich an, ja, wie sind meine Häuser beieinander? Wo muss ich was machen? Wo muss ich was ausbauen? Wo muss ich was vereinfachen? Wie kann ich schauen, dass jetzt nicht irgendetwas reinkommt, was ich gar nicht haben will? Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und das Wichtige ist eben, das transparent zu haben, um auch fundierte Entscheidungen zu treffen und auch den Weg klar vorschreiben zu können.
Also heißt, dass da auch in der Stadt und in der Stadtplanung kein Wildwuchs entsteht. Und wenn ich halt eine neue Strategie habe, die vielleicht heißt, weniger Autos in der Stadt, dafür aber mehr Grünflächen, dann entspricht das dann erstmal dem Ziel und dementsprechend werde ich die Planung und die Fähigkeiten der Häuser dann auch einsetzen. Wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen? Wie war denn so deine erste Berührung mit Enterprise-Architektur?
Ja, das ist eine gute Frage auch. Also eben das Erste, was ich schon erzählt habe, das war so mit diesem Telemanagement-Forum, mit diesen Vorgaben. Mhm. Da haben wir dann ein Corporate Data Model entwickelt. Und ganz viel in Berührung bin ich gekommen mit dem Jeff Häuserer. Damals habe ich ein sehr großes Master-Data-Management-Projekt gemacht. Und er war wir haben immer gesagt, er ist die Hebamme aus der Enterprise-Architektur, weil er mich sehr gut unterstützt hat und wir eigentlich voneinander auch sehr viel gelernt haben und er sozusagen im Hintergrund auch viel geholfen hat. Wir haben zuerst geschaut, welches Wasser-Data-Management-System machen wir als erstes. Da haben wir dann das Party-Party-Roll-Konzept ausgewählt. Das ist ein Industriestandard, wie man sozusagen Kunden oder Unternehmen abbilden kann. Und da haben wir einfach wirklich, also es war eine wahnsinnig tolle Zusammenarbeit, ja, weil wir wirklich viel weitergebracht haben. Und es hat mir damals schon so Lust gemacht. Ich habe gedacht, eigentlich wäre das einmal lustig, in dieser Rolle zu arbeiten. Ich wurde sogar 2021 gefragt, ob ich nicht in die Enterprise-Architektur wechseln möchte. Aber damals habe ich gesagt, ja, wenn ich mich klonen könnte, sofort. Aber da habe ich gerade etwas gemacht, was mir viel Spaß gemacht hat. Aber der Chef, muss ich sagen, war jemand, der sehr schmackhaft gemacht hat. Ist auf die Petra Fraberger, war auch total begeistert und halt die anderen Architekten, die damals um mich herum waren. Es war eine die haben einen ziemlichen Spirit ausgestrahlt, muss ich sagen.
Ja, das ist so ein bisschen auch, ich denke, wenn man halt systemisch denkt, systemisch arbeitet, dann geht's gar nicht anders, weil ich sehe immer wieder alles in Zusammenhang. Ich würde selten ein Urteil, sondern lieber Hypothesen aufstellen. Wahrscheinlich geht es dir auch so, dass es dir in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und wie erlebst und wie begleitest du denn oder wie begleitet dich Enterprise-Architektur in deinem Arbeitsalltag? Also was spürst du, dass eigentlich immer wieder da ist, wobei es dir hilft?
Also es hilft mir dabei, Dinge zu übersetzen. Ja, also etwas so darzustellen, dass man es auch besprechen kann. Ja, weil du musst dir vorstellen, es sind Ideen da, wie man etwas machen kann. Man diskutiert darüber. Es gibt Experten, die ganz viel Wissen haben, die dann sehr ins Detail gehen. Und dann gibt es vielleicht andere, die jetzt wenig Fragen stellen. Und es kann passieren, dass man am Ende rausgeht und keiner weiß, worum es da jetzt wirklich gegangen ist. Und deshalb ist es gut, wenn man Modelle herstellt. Wie schaut jetzt diese Stadt aus? Ja, ein bisschen abstrahiert. Vielleicht sieht man nur drei Blöcke aus der Stadt, aber man sieht, wie sie zusammenhängt. Oder was auch manchmal hilft, wenn man so ein Metamodell macht, wenn man sich zum Beispiel anschaut, es gibt unterschiedliche Trade Lanes, wie Dinge von A nach B kommen, ja, und dann kann man sich überlegen, wie würde da ein Metamodell ausschauen, welche Parameter brauche ich, um so einen Prozess abbilden zu können. Das macht es dann auch wieder leichter. Man sagt, da muss ich jetzt das berücksichtigen oder da muss ich jetzt dieses berücksichtigen. Also es ist einfach Strukturen schaffen, um Dinge besprechen zu können. Da gibt es natürlich viele Modelle. Es gibt auch ein Architektur-Framework, das Togoff-Modell. Das ist schon in den 1990er Jahren entwickelt worden. Also es gibt schon einiges, was da ist, aber eigentlich geht es darum, etwas ein Schaubild zu machen, ja. Und das kann man auf einer Serviette auch machen. Also das, was ich erzählt habe mit dem Chef, damals die Idee der Rudi Stieber gehabt, dass wir diesen Partymaster machen, also initial. Und der hat das auf einer Serviette gezeichnet. Die gibt es auch noch irgendwo. Ja. Aber es ist gut, wenn man das einmal zeichnet, weil dann kann man sagen, so hast du das gemeint. Und dann kann man das gut besprechen. Was auch etwas ist, was mir sehr hilft in meiner Arbeit, es ist wichtig, dass man auch ein Repository hat, also wie ganz viele Stadtpläne, wo man dann nachschauen kann. Mhm. Und je besser das ist, desto besser funktioniert dann auch diese kollaborative Zusammenarbeit, dass alle mal hineinschauen können, was haben wir denn da für Stadtpläne, um bessere Navigationssysteme daraus zu bauen. Und das ist sehr hilfreich.
Ja, ich denke, du hast das Bild mit der Stadt oder mit den Kommunikationswegen jetzt sehr plakativ dargestellt. Also wir wissen ja, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und damit wird es ja besprechbar. Und vielleicht kann ich es auch noch hin und her schieben und bin dann auch noch Teil von der ganzen Entwicklung. Das heißt, es geht ja, du hast das ja vorher schon gesagt, auch um diesen agilen Ansatz. Und wie kann denn gerade dieses Modell, dieses Enterprise-Architektur helfen oder noch besser helfen, komplexe Organisationen zu verstehen und zu steuern?
Ja, also das ist etwas, was natürlich sehr, sehr gut helfen kann. Und zwar ist es so, dass Agilität hilft ja, komplexe Sachverhalte, wie soll ich sagen, in einem komplexen Umfeld arbeiten zu können. Ja, also da, wenn Ursache und Wirkung nicht so klar ist, dann ist es total super Agilität, dadurch wird man wendiger. Sehe ich eigentlich als eine Commodity, die eigentlich notwendig ist in einer Zeit, also im Jahr 2025. Jetzt ist es so, dass wenn jetzt ich rede jetzt nicht von einer kleinen Startup, wo da wäre das jetzt vielleicht, kann man das anders leben, ja, aber wenn man in einem mittelständischen oder größeren Unternehmen ist, ist es einfach so, dass gewisse Rahmenbedingungen da sind, die Leute einhalten müssen, ja, damit man nicht alles redundant macht. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass man Erfahrungen und Wissen auch teilen sollte und nicht, es muss nicht jeder die gleichen Erfahrungen machen. Und gerade im Agilen ist ja wichtig, dass man einen guten Rahmen hat. Ja? Also gerade wenn es unsichere Zeiten sind, wenn sich viel ändert, dann ist ja ganz wichtig, einen Rahmen zu haben. Und das ist das, wo die Enterprise-Architektur ins Spiel kommt. Also es gibt einen klaren Rahmen. Da wollen wir hingehen, das wollen wir dafür verwenden und hier ist der Rahmen. Und das ist immer so ein Wechselspiel zwischen Autonomie und Alignment. Ja? Natürlich wollen wir immer, dass agile Teams möglichst autonom arbeiten können und dass auch die Entscheidungen dort getroffen werden, wo die Experten sind. Aber das muss in einem Rahmen passieren, wo es auch ein Alignment gibt. Ja? Dass nicht 5 verschiedene Technologien für etwas verwendet werden, dass nicht laufende Redundanzen entstehen, dass die Dinge auch zusammenpassen, das ist ja auch ganz wichtig. Und da hilft eben die Enterprise-Architektur sehr, diesen Rahmen vorzugeben. Und wenn es da eine gute Community gibt, wo man auch miteinander arbeitet, weil das muss ja in beide Richtungen gehen oder in mehrere Richtungen, nicht nur 2, dann kann das sehr gut funktionieren.
Das heißt, ich würde die Enterprise-Architektur in der Organisation sozusagen als Netz oder als Governance drüberlegen.
Genau.
Also nicht drüber stülpen, sondern eigentlich so einen Filter drüber legen, wo die neuen Straßen, die neuen Vereinbarungen, Commitments dann auch gelebt werden.
Genau, also es gibt so, würde ich sagen, eine zentrale, es ist, also muss ich überlegen, wie, was sozusagen diesen Pendel zwischen, ich sage immer, Ivory Tower oder Elfenbeinturm und operationaler Realisierung. Aber es ist schon gut, wenn es eine kleine Gruppe an Enterprise-Architekten gibt, die gewisse Strukturen schaffen, gewisse Austauschformate, gewisse sich darum kümmern, dass dieses Repository, von dem ich gesprochen habe, auch aktuell gehalten wird, die sich auch beschäftigen mit Trends, die auch in die Strategie hineinschauen und eine Community haben mit allen Architekten. Es gibt ja unzählige Architekturrollen. Es gibt die Solution-Architekten und es gibt die Domain-Architekten und es gibt technische Architekten und es gibt die Business-Architekten. Also es gibt sehr viele und es ist wichtig, dass es ein gutes Zusammenspielen ist, so wie du das auch schön gesagt hast, mit einem Netzwerk, dass man da gemeinsam an den Dingen arbeitet. Und wenn das gut funktioniert, dann hat man auch das Alignment sehr gut sichergestellt. Wichtig ist auch so wie im Agilen, ja, dass man eine Einladung zum Mitmachen ausspricht. Also man muss es so attraktiv machen, dass man auch gerne zusammenarbeitet. Ich kann mich erinnern, Boris Kloger war bei der 1 2018 und hat damals 150 Führungskräfte geschult, was Agilität bedeutet. Und der hat eben das auch immer betont, wie wichtig es ist, eine Einladung zum Mitmachen auszusprechen, weil dann funktioniert es auch gut.
Ja, das heißt, wir sind hier und auch damals war die A1 ja so auf dem Weg dahin, eine agile Organisation. Und wir haben natürlich Führungskräfte, die in der Linie unterwegs sind. Und unser Titel heißt ja Führung quer gedacht. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, na ja, aber wie unterstützt es denn tatsächlich in der lateralen Führung? Also wir haben ja jetzt also von der Organisation über das Komitee oder über das Team, was die unterschiedlichen Rollen in der Architektur, also in die Organisation bringt. Und jetzt haben wir halt die Führungskräfte, die ja für uns der Hebel sind, wenn wir etwas bewegen wollen. Das heißt also, wie kann ich dann die Führung, also die laterale Führung oder Führung ohne formale Macht, wie kann ich mir das dann vorstellen, dass die Führungskräfte also einmal eingeladen werden, dass die vielleicht geschult werden, dass sie befähigt werden, diese Rolle auch gut auszuführen? Mhm.
Also ich habe so einen kleinen Slogan da, und zwar Enterprise Architektur ermöglicht Führen ohne Macht, weil es Klarheit und Entscheidungsräume schafft. Ja? Das ist eigentlich da das große Wesen. Also es schafft einfach Klarheit, es gibt Transparenz, es zeigt auf, wie Entscheidungen getroffen werden können. Und ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist in der Enterprise-Architektur, das ist auch etwas, was wir in der Community oft diskutieren, es muss Vertrauen da sein. Also es muss einmal, im ersten Schritt muss man mal etwas liefern. Ja? Also man muss einmal zeigen, ich verstehe das, was ich da mache, und ich liefere Dinge, die für jemand anderen nützlich sind. Ja? Also es ist schon ein Vertrauen, das auch aufgebaut werden muss. Ja? Dann entsteht Vertrauen, dann denkt man sich, ah, super, da bekomme ich, was ich möchte, und dann hat man einen Impact. Aber diese drei Stufen wird man machen müssen, ja. Also dann hilft das, und dann hat man auch die klaren Entscheidungen. Und es ist ja immer ein Zusammenspiel auch in der lateralen Führung. Ja? Also diese Entscheidungen, die da getroffen werden, müssen ja auch anschlussfähig sein. Sie müssen nachvollziehbar sein. Sie müssen gut kommuniziert werden. Deshalb ist es auch eine ganz wichtige Fähigkeit. Also muss Storytelling können, muss eben Einladungen aussprechen können. Man muss wissen, wer sind die Stakeholder, wen muss ich ins Boot nehmen. Es muss nicht alles basisdemokratisch passieren, ja. Das ist auch in einem Projekt nicht so. Manchmal ist es so, dass es wichtig ist, Entscheidungen zu treffen. Man muss sich auch Aufträge einholen, wie auch in jedem Change-Projekt oder in anderen, auch in einem Projekt. Als Projektmanager holt man sich ja einen Auftrag ein. Aber eben durch diesen Vertrauensaufbau ist es so, dass man ohne disziplinäre Führung auch wirklich etwas, einen Hebel hat.
Ja, es ist ja so, also Einladung aussprechen und dieses Thema jetzt nicht Macht oder Druck auszuüben, sondern so einen Sog, dass also mehr und mehr Führungskräfte sich angezogen fühlen und auch neugierig werden und diese Befähigung oder dieses Wissen sich auch aneignen. Jetzt hatten wir vorher noch gesagt, das ist eine wichtige Übersetzungsarbeit, also wirklich immer wieder zielgerecht und zielgruppengerecht vor allen Dingen zu kommunizieren, das gesamte System zu betrachten in alle 360-Grad-Richtungen, also auch zu kommunizieren. Und du hattest noch gesagt, PCM kann gut dabei helfen. Also hilf uns da nochmal eben, den Vorhang zu lüften. Was meinst du damit?
Ja, also es ist ja so, dass wir alle die Welt unterschiedlich wahrnehmen. Und deshalb ist es wichtig, wenn man jetzt im Storytelling, in der Kommunikation sich auch überlegt, wie kann ich jetzt alle erreichen? Ja, also dass ich mir, es gibt ja im PCM, werden ja sechs unterschiedliche Arten der Wahrnehmung, also sechs Persönlichkeitstypen auch beschrieben. Und es gibt Menschen, die haben gerne Zahlen, Daten, Fakten. Da ist super, wenn ich mit einer Tabelle komme, mit viel Details, mit einem Plan. Dann gibt es Menschen, denen sind Meinungen sehr wichtig. Ja? Dann ist es gut, wenn ich sage, okay, also ich bin der Meinung, dass diese Lösung die beste ist. Dann gibt es Menschen, die mehr auf der Gefühlsebene sind. Die wollen wollen wissen, dass auch sie weiterhin als Mensch geschätzt werden. Ja. Dann gibt es andere Menschen, die wollen ein bisschen Action, ein bisschen angefeuert werden. Dann kann man sagen, hey, mit dem System wirst du abheben wie nur was. Ja. Oder vielleicht auch ein bisschen etwas Humorvolles einbauen. Oder auch Menschen, die sehr gut visionieren können und sich gute Bilder vorstellen können. Und ich sage, ja, stell dir vor, das würde so und so ausschauen. Ja. Dass man einfach für jeden was dabei hat. Und du hast Ein wichtiger Fakt ist auch noch, ich muss, je nachdem, mit wem ich rede, muss ich schaffen, sagt man immer, das ist der Architekturaufzug. Ja? Also beim BCM haben wir auch einen Aufzug, aber es gibt auch den Architekturaufzug, dass ich zielgruppengerecht die Dinge granularer darstelle oder detaillierter. Ja? Also es gibt gewisse, damit auch das Management einen guten Überblick hat, muss ich mir überlegen, okay, was sind jetzt die drei wichtigsten Elemente von der Stadt, die da jetzt interessant sind für jemanden, der vielleicht eine Entscheidung treffen muss, aber nicht viel Zeit hat. Jemand anderen, wenn es in die Richtung Implementierung geht, sind mehr Details notwendig, dann ja, wird es auch genauer erklärt.
Genau. Ja, jetzt kommen wir fast schon zum Ende, weil die Zeit ist unglaublich schnell vergangen. Das ist so wahnsinnig spannend, dir zuzuhören. Jetzt denke ich mir, der ein oder andere wird sich wahrscheinlich fragen, wie kann ich denn das lernen? Gibt es da Seminare? Gibt es da ein Ausbildungsformat? Wie kann ich denn noch mehr Informationen bekommen, außer, dass man sich mit dir in Kontakt setzt? Das werden wir dann auch in den Shownotes, deine LinkedIn-Kontakte auch veröffentlichen. Aber was gibt es denn für Möglichkeiten, da nochmal tiefer einzutauchen?
Also sicher empfehlenswert ist jetzt zum Beispiel, dass man sich einmal das TOBAF anschaut. Das ist ein Enterprise Architecture Framework, das eben schon seit den 1990er Jahren, das gibt es schon seit den 1990er Jahren, ist aber immer noch State of the Art. Das kann man sich anschauen. Da gibt es Kurse auf Udemy und so weiter. Ist da. Das Zweite, was vielleicht interessant ist, die Community, die ich schon angesprochen habe, Friends of Enterprise Architecture, wird es irgendwann einmal im Frühjahr wieder ein Event geben. Da kann man sich sozusagen von den Experten Dinge holen. LinkedIn ist voll mit Enterprise-Architektur-Management-Inhalten. Mhm. Es gibt auch, ich glaube, es gibt auch englischsprachige Podcasts zum Thema Enterprise-Architektur-Management. Copilot ist auch immer der beste Freund. Da wird sicher auch einiges geben. Was vielleicht hier noch wichtig ist, es ist nicht alles, wird nicht alles Enterprise-Architektur genannt, was Enterprise-Architektur ist. Also es gibt auch Unternehmen, wo das im Projektmanagement-Umfeld mitgedacht wird oder in einer Strategieabteilung. Es heißt nicht immer Enterprise-Architektur. Ja.
Hm. Ja, du strahlst und du sprühst vor lauter Energie und Freude, über dieses Thema zu reden. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und jetzt sag uns doch vielleicht nochmal so zum Abschluss, was sollten da unsere Zuhörerinnen wissen? Was macht dir denn so richtig Freude? Was lässt dich morgens mit voller Energie, so wie ich dich jetzt hier erlebe, auch wirklich aus deinem Bett hüpfen und diese Botschaften in die Welt tragen?
Naja, meine Architektur ist nicht deppert. Ich finde es immer spannend zu schauen, wie Dinge zusammenpassen. Und ich bin sehr neugierig und finde es dann interessant, einfach. Ja, wie Ursache Wirkung, ja, was wenn man das gemacht wird, was hat das für eine Auswirkung in einer Organisation? Vielleicht muss ich mal kurz klatschen. Jetzt habe ich so gerade geredet. Also, ich bin ein total neugieriger Mensch und finde es einfach spannend zu sehen, wie hängen Dinge zusammen in einer Organisation, und gerade diese zwei Dinge, Enterprise Architektur und Organisationsentwicklung, die passen ja perfekt zusammen, und das ist das, was mich reizt. Wie kann man das noch verbessern, dass man auch noch enger zusammenarbeitet? Und ab und zu schreibe ich ja auch einen LinkedIn-Artikel dazu unter dem Titel EntArch.org Speak. Und liebe Zuhörer, wenn ihr früher Enterprise-Architektur nur als Technik gesehen habt und es heute auch als Führungsinstrument seht, dann bin ich froh, dass ich diesen Podcast gemacht habe.
Ja, sehr schön. Ein großes, großes Dankeschön. Und noch einmal, gerne verlinken wir deine Kontaktdaten, sodass die jetzt neugierig geworden sind, sofort zu dir finden und sich mit dir austauschen können. Karin, danke und bis bald.
Danke auch von meiner Seite.
Unsere gemeinsame Zeit ist wieder sehr, sehr schnell vergangen. Du hast den Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership und für Organisationen und Führungskräfte im Wandel gehört. Danke, dass du wieder deine Zeit mit uns verbracht hast. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du diesen in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Ja, und falls du über Spotify oder Apple Podcast hörst, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns dabei, Menschen wie dich zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, Führung zu lieben und eine Arbeitswelt zu schaffen, in der wir alle gerne mitgestalten möchten. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.